Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Moderatorin Barbara Stöckl.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Barbara Stöckl ist Fernsehmoderatorin, Journalistin und Autorin. Obwohl sie nach eigenen Angaben kein Rampensau-Gen hat, fühlt sie sich im Scheinwerferlicht offenbar pudelwohl. Denn seit 4 Jahrzehnten moderiert sie große Fernsehshows wie den Opernball, Licht ins Dunkel, Help TV oder in den 80ern X-Large. X-Large ist auch ihre Vorreiterrolle als erste Frau weltweit, die Millionenshow moderiert. Ein Millionenpublikum kennt sie und schätzt sie, auch wegen ihrer legendären Talksendung Stöckl, in der sie ihren prominenten Gästen auf den Zahn fühlt und ein offenes Ohr schenkt. Einen nervigen Ohrwurm schenkt sie als Teenagerin ihrer ebenfalls berühmten Schwester Claudia mit Reinhard Mais über den Wolken. Wann sie grenzenlose Freiheit nicht über den Wolken, sondern auch auf der Erde fühlt und ob sie alle Ängste und Sorgen verborgen hält oder heute mit mir darüber spricht. Das werden wir gleich erfahren. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Barbara.
Ich sage danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Bleiben wir gleich beim Reinhard Mai. In dem Lied, das habe ich das richtig recherchiert, dass du das schon gern mochtest und die Claudia vielleicht weniger?
Ich mag Reinhard Mai gern. Und das hat, ich meine, die heute, du kennst den wahrscheinlich ja gar nicht mehr oder so, ja? Aber zu meiner Generation war man dann sehr schnell das Gespött aller, wenn man Reinhard Mai mochte. Und ich habe so eine verkitschte, sentimentale Seite, also Liedermacher überhaupt mag ich gern. Und dazu zählt auch Reinhard Mai. Also dieses kleine, einfache, gefühlvolle, genau hinschauende auf die Befindlichkeiten und die Gefühle im Leben, das mag ich gern. Meine Schwestern, oh ja, die Sabine mochte es, glaube ich, auch ganz gern. Die Claudia war jetzt nicht so der große Reinhard-Mai-Fan. Ja.
Ja, ich kenne es schon auch. Meine Mama und meine Tante sind riesen Reinhard-Mai-Fans und haben uns auch ziemlich beschallt mit dem Reinhard-Mai. Ja.
Bin froh, dass du nicht sagst, die Oma. Meistens, wenn ich junge Menschen oder auch junge Kolleginnen treffe, dann heißt es, wenn man es fragt, zum Beispiel, wann die überhaupt noch fernschauen, oder sagt sie, dann heißt sie immer, ja, wenn ich bei den Großeltern bin oder bei der Oma oder so, ja. Das macht mich nicht gerade jung. Aber ist ja gut.
Nein, also so viel.
Ich bin schon ein Dinosaurier. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Dinosaurier.
Wirklich?
Ja, ist auch okay.
Ja, also ich würde auch, wie, wenn du sagst Dinosaurier, ist das wertend? Oder?
Nein, das ist nicht wertend, das ist einfach schon einige Generationen überblickend. Ja. Also es ist ja gerade auch im ORF, wo wir uns manchmal am Gang begegnen, witzig, ich habe so innen drin, fühle ich mich noch als die Junge, die gerade erst hergekommen ist und die Alten, meistens waren es ja Herren, als ich begonnen habe, irgendwie so von oben nicht kannte und jetzt, wenn ich durch die Gänge gehe, sind unter mir 2, 3, 4 Generationen, die ich nicht mehr kenne. Ja. Ja. Also ja, mein Gott, wohin ist die Zeit?
So ist das Leben und es ist aber schön, dass du auch sagst, dass du dich immer noch so jung fühlst und immer noch, das frage ich mich auch manchmal, wann fühle ich mich endlich erwachsen oder so? Kennst du das auch?
Ja, total. Also zum Beispiel bei Klassentreffen ist auch das der Klassiker, dass man sich denkt, so alt wie die alle ausschauen, kann ich nicht sein. Ja. man behält so ein jugendliches Ich irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wann das aufhört, so in der Prägung. Vielleicht eh auch so nach der Schulzeit. Aber ich erinnere auch noch ganz viel aus diesen ersten Jahren in dieser Branche, als ich berufstätig war. Habe ich als Assistentin begonnen und da gibt es heute noch Sendetermine, wo ich weiß, was in welcher Sendung war, aus den Mitte-80er Jahren. Mhm. Weil das eine sehr prägende Zeit war.
Was war da dein Highlight? Weil wir sind ja jetzt auch gerade bei dieser schönen, glänzenden Happy-Baby-Seite meines Podcasts. Was war da dein Highlight?
In dieser Zeit?
Ja, oder ja, weil du das sagst, du erinnerst dich an bestimmte Sendetage. Was gibt es da irgendwie vielleicht, was dein besonderes Highlight war?
Naja, das ist alles so retromäßig halt. Das waren so diese ersten Interviews, die ich damals gemacht habe. Reinhard Mai zählt zum Beispiel dazu, war eines der ersten Interviews, die ich überhaupt gemacht habe. Damals für die Jugendsendung Okay. Und dann war es natürlich damals die sehr starke Austropop-Szene mit all den jungen Künstlern, mit Falco, der am Beginn seiner Karriere stand, mit Reinhard Fendrich, aber auch mit Hansi Lang und wie sie alle hießen, Josi Bockobetz, mit denen man so viel gemacht hat und vor allem über so viele Jahre viel gemacht hat. Das waren schöne Erinnerungen. Harry Belafonte ist vor kurzem gestorben und das war eines meiner schönsten Interviews, die ich gemacht habe.
Warum?
Weil 10 Minuten geplant waren und 3 Stunden draus wurden, weil er gesehen hat, da weiß wer ganz viel über das, was ihn beschäftigt, und er sich dann die Zeit genommen hat. Und auch, weil es dann eine persönliche Schnurre gab, ich hatte in der Schule eine Geschichteprofessorin, die immer, wenn sie reingekommen ist, gesagt hat, Harry Belafonte ist der schönste Mann. Und das habe ich ihm dann erzählt. Und dann hat er gesagt, er hatte am Abend Konzert in der Stadthalle. Und dann hat er gesagt, die Frau will ich sehen. Und dann habe ich mir erst gedacht, was, keine Ahnung, wie hießen die überhaupt? Und ja, er war schon aus der Schule draußen, weit weg, hatte keinen Kontakt. Haben wir gedacht, na, das ist ein Blödsinn, das sage ich einfach, keine Ahnung. Und dann am Nachmittag habe ich mir gedacht, nein, das bin ich eigentlich schuldig jetzt. Und habe sie dann recherchiert, habe sie angerufen. Und sie hat erst gesagt, man muss aufpassen, was man für ein Blödsinn redet, wenn man in die Klasse geht. Er konnte sich aber natürlich erinnern, hat dann gesagt, nein, sie hat keine Zeit. Und dann eine Stunde später hat sie mich aber angerufen und hat gesagt, nein, also ihre Familie hat auf sie eingewirkt. Und hat gesagt, das kann sie sich nicht entgehen lassen, diese Chance, und da muss sie hin. Und dann bin ich mit meiner Geschichtsprofessorin zum Harry Belafonte-Konzert. Und ja, dann standen die beiden irgendwie so beklommen da. Und das waren halt dann so Momente, an die man sich auch Jahrzehnte später erinnert.
Haben Sie sich verliebt? Liebe auf den ersten Blick?
Nein, das war es nicht. Sie konnte nicht so gut Deutsch, nicht so gut Englisch. Das heißt, ich habe dann versucht, da ein bisschen zu moderieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, mein Gott, das waren schöne Momente.
Wenn wir jetzt wieder zu dir auch zurückkommen und zum Reinhard May, wenn du ihn selbst interviewt hast, wie war es dann? Wenn du ihn selbst sehr als vielleicht natürlich auch ein bisschen Fan warst als Jugendliche und ihn dann zum ersten Mal vor einem Mikrofon hattest, was war das für ein Moment?
Ja, so genau erinnere ich es mich. Also ich glaube, das Gefühl war so, wie es auch heute ist, wenn ich Menschen interviewe. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, immer ein bisschen angespannt, bis heute, weil es immer eine besondere Begegnung ist. Und jede Begegnung hat eine eigene Chemie und hat eine eigene Atmosphäre. Jeder befindet sich gerade in einer anderen Situation. Also das konkrete Interview erinnere ich jetzt nicht so genau, obwohl ich weiß, was ich anhatte, weil es gibt ein Foto, ich hatte ein pinkfarbenes, langärmeliges T-Shirt an und eine Jeans, hat lange Haare und die Stirnfransen bis über die Augen, wie ich es in der Zeit noch hatte, und war sicherlich auch gut vorbereitet, weil ich immer gut vorbereitet bin. Und das wäre so das Gefühl, das ich einfange, ohne es jetzt genau zu erinnern.
Ich habe ein Interview aus 2004 gefunden in meiner Recherche mit ihm, das du geführt hast. Und da sagst du, weil wir sind ja eben immer noch auf der Seite auch, was dich ausmacht, was dich positiv, was einfach schön ist in deinem Leben. Und was du gemeinsam hast mit dem Reinhard May, die Leidenschaft für Friedhöfe, für Spaziergänge auf Friedhöfen. Und eine Frage, die du ihm damals stellst, die würde ich dir jetzt auch gern stellen. Was suchst du und findest du auf Friedhöfen, außer dass das Leben vergänglich ist? Wie würdest du das beantworten?
Naja, das ist ja schon mal viel. Also ich denke, dass diese Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit dem Tod, und da ist seit 2004 auch in meinem Leben viel passiert an Menschen, an Einschnitten, an Verlusten. Das heißt, das ist ein Thema, das mir noch heute viel näher gekommen ist, ganz persönlich. Aber auch damals immer schon eins war, das mir irgendwie mich beschäftigt hat, sagen wir mal so. Und auf Friedhöfen findet man das. Also man wird... es macht einen klein und das ist fein. Wenn man weiß, dass dieses Leben ein Ende hat, dann klären sich Themen, Dinge, Bedeutungen, Wertigkeiten. Mhm. Es werden die großen Dinge, die so scheinbar wichtig sind, egal ob an schönen oder auch an bitteren Dingen, Dingen, wo man sich ärgert darüber, die man wichtig nimmt. Und das ist im Alltag auch okay, da darf man das wichtig nehmen. Das wird dann klein, wenn man wieder Grabinschriften liest und sich Gedanken über Menschen macht und wie deren Leben wohl war.
Und das ist mit einem positiven Gefühl oder auch so ein bisschen Melancholie und bedrückend auch?
Ja, Melancholie, finde ich, ist ein positives Gefühl.
Wirklich?
Ja, okay. Bedrückend ist wieder was anderes. Bedrückend ist tut weh. Das ist es heute auch, wenn ich Menschen besuche oder Gräber besuche von Menschen, die mir sehr nahe sind, dann ist da auch ein Schmerz. die Friedhofsspaziergänge meiner jüngeren Jahre oder auch meiner Kindheit waren mehr so ein in eine Stimmung, in eine Atmosphäre hineinfinden. Ich habe immer schon gerne, mein mütterlicherseits, meine Familie stammt aus Stammersdorf und der Stammersdorfer Friedhof war immer einer, der mich fasziniert hat, weil ich da schon als Kind Grabinschriften studiert habe. Und da war ein großes Grab, wo eine Schulklasse am Schulskikurs bei einem Lawinenunglück ums Leben kam. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Das Grab habe ich immer gesucht. Mhm. Und ja, weil das so Einschnitte sind, die einen aber auch klar machen, wie schnell im Leben alles anders sein kann. Mhm. Zu jeder Zeit, in jedem Alter, in jedem Leben. Unser Leben hängt immer an einem seidenen Faden, in jeder Sekunde. Und das kann man nicht immer bewusst haben, weil man will ja auch unbeschwert leben. Mhm. Ja? Und man will ja auch einen Termin im Morgen haben. Aber es tut auch manchmal ganz gut, diese Seite zum Anklingen zu bringen. Und das finde ich, das hat mir eigentlich auch in meinem Beruf, weil du sagst über diese so schöne, die erfolgreiche Seite, die nach außen strahlt. Auch da war mir das immer wahnsinnig wichtig. Oder ich habe es gemerkt, dass ich es zum Gesundsein und Gesundbleiben brauche, immer dieses Nähe- und Distanzgefühl zu wechseln. Also wir sind in einem Beruf tätig, wo man schon allein dadurch, dass es keine Abende gibt und keine Feiertage und kein Wochenende, so ein bisschen diesen normalen Rhythmus des Lebens verliert und man hat das Gefühl, Sendung, das ist irgendwie so das Wichtigste auf der ganzen Welt. Die Sendung taktet das Leben und darauf lebt man hin. Und manchmal bei großen Sendungen hat man dann nachmal das Gefühl gehabt, wenn man bei der Billerkasse steht, warum redet mich da jetzt nicht jeder darauf an? Das ist doch der Mittelpunkt der Welt, was ich gerade erlebt habe. Ja. Und das finde ich auch okay, dass man es ganz wichtig nimmt. Weil wenn man die Dinge gut machen will, dann darf man auch ganz nah dran sein. Dann darf man auch hineinkippen. Dann darf man, und das gilt ja auch für andere Berufe, dann darf man das Gefühl haben, das ist jetzt gerade das Wichtigste auf der Welt. Aber man darf nicht drin stecken bleiben. Also ich finde genauso wichtig, dann wieder 3 Schritte zurückzumachen, zu schauen auf das, was man tut. Mhm. Und das ist mir bis heute ganz wichtig. Und das war es auch bei den größten und schönsten Hauptabend-Live-Shows. Und zu sehen, was es ist. Und es ist nur Fernsehen. Mhm. Und das ist dann ein Gefühl, das für mich wichtig ist, dass man da hin und her balanciert. Weil wenn man stecken bleibt, und ich kenne da durchaus auch Leute, die das tun, dann wird man, glaube ich, nicht froh und oft auch nicht gesund.
Wie gelingt es dir da, den Schritt zurück zu machen?
Da ist man gut beraten, wenn man Menschen um sich hat, die einen da erden. Ich hatte immer eine Familie, einen Freundeskreis, wo das nicht wichtig war, was ich tue. Das hilft und für mich helfen auch so ganz spezielle Auszeiten, die ich mir selber nehme. Ja? Also sei es, dass ich mir konkret Zeit nehme, wo ich am Abend spazieren gehe, nochmal durch den Wald oder so. Also wo man rauskommt, das, was an Gedanken, an Beschäftigung, oft an Fixierung da ist, dass man das irgendwie so ein bisschen loslässt und fallen lässt, um dann irgendwie auch gut nach Hause zu kommen.
Mhm. Gerade auch in der Natur, du postest auch auf Facebook total sehr viele Blumen und so diese Schönheit der Natur,
ja, die du wahrnimmst. Weil man das sehen muss. Dann und auch in dem Moment. Das ist nicht, ich weiß, es gibt dann viele Leute, die sagen so irgendwie, das sind so Lächerlichkeiten oder das ist naiv oder so. Ich finde, dass das auch höchst anspruchsvoll ist, nämlich intellektuell wie emotional, sich diesen Dingen auch zuzuwenden, um zu sehen, wie sehr die auch das Leben stärken und zusammenhalten.
Was meinst du, die Natur?
Oder, Natur ist ein Beispiel, das können andere kleine Dinge sein, das können Kleinigkeiten sein, das kann ein Kaugummi sein, das kann ein Kinderlachen sein, das kann etwas sein, was man beim Autofahren sieht, das kann ein Augenblick sein, das können Blicke sein, das kann ein Händedruck sein, das kann ein liebes Wort sein, das kann ein Mail sein, das man jemandem schreibt. Das kann etwas sein, was gut tut und das kann in dem Moment die Welt sein für denjenigen.
Ist es so, dass du auch darauf wirklich gezielt dann ganz oft den Fokus legst, auch diese Dinge zu suchen und zu finden dann natürlich auch, weil wenn man sie sucht, dann findet man sie auch.
Ja, so ist es. Aber diese Suchung kann ganz schön anstrengend sein. Also das ist jetzt nicht so, also man lernt es, sage ich einmal. Ja, ich habe mich auch sehr viel mit dem Thema Dankbarkeit für ein Buch auseinandergesetzt und da weiß man ja, dass das, da gibt es auch Forschung dazu, dass das durchaus anstrengend ist, das zu erlernen, diesen Blick, ja, für die schönen Dinge, für die Seiten des Lebens, wo wir dankbar sein können. dass es einen aber gesunder, fröhlicher, letztendlich glücklicher macht. Mhm.
Was würdest du sagen, macht dich so richtig glücklich?
Ja, ich bin da einfach gestrickt. Also Vanillepudding mit Himbeersauce geht immer. Ja? Das ist schon viel, wenn der im richtigen Moment dasteht.
Selbstgemacht oder gekauft?
Selbstgemacht, aber Flaner. die Natur gibt mir da schon viel. Ja? Also dieses Runterkommen und zu mir kommen, da ist sie mir ein ganz guter, ein ganz guter Anker. Liebe Menschen sind es. Also, und oft sind es Atmosphären. Ja? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mit meinem Mann, wir lesen beide. Und das Lesen kann eine gemeinsame Beschäftigung sein. Obwohl jeder ein anderes Buch liest. Aber einfach diese Atmosphäre, die entsteht, wenn beide sitzen oder liegen und lesen, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre, die ich liebe. Also es gibt so Atmosphären und einfache Dinge, die mich glücklich machen.
Tauscht sie euch dann auch aus danach? Ist das so über das, was ihr gerade gelesen habt, was euch dann beschäftigt?
John.
Und das gehört auch wahrscheinlich dann dazu, zu diesem ganzen atmosphärischen irgendwie.
Ja. Das gehört auch dazu, obwohl wir uns nicht unbedingt immer gleich austauschen. Also man will ja nicht unbedingt immer reden. Also ein Buch zieht einen ja hinein in eine andere Geschichte, in eine Welt und da will man nicht unbedingt drüber reden. Aber wenn wir dann zum Beispiel spazieren gehen oder so, dann erzählen wir uns auch, was wir gelesen haben.
Du hast ein Buch, die Dankbarkeit, das hast du gerade angesprochen, und ein anderes Buch,
Was wirklich zählt.
Ja, genau.
Ist aber letztendlich ein sehr ähnliches Thema und es geht immer wieder um diese kleinen Großartigkeiten im Leben, dass man denen Gewicht gibt, damit es einem gut geht.
Hat sich das verändert über die Jahre, was wirklich zählt für dich, was wirklich wichtig ist?
Ja, man nimmt Dinge natürlich als selbstverständlich, die mit zunehmenden Jahren auch nicht mehr so selbstverständlich sind. Also gerade das Thema Gesundheit ist natürlich ein großes, wo man, wenn es dann mal zwickt und zwackt oder wenn auch Menschen krank werden, wo man merkt, es ist natürlich auf der einen Seite ein Klischee und eine Plattitüde zu sagen, Gesundheit ist das Wichtigste, aber plötzlich gibt es dann Momente oder auch Phasen im Leben, wo man merkt, das trägt alles. Und das ist schon viel. Freundschaften sind auch so ein Thema, die im Laufe der Jahre noch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, also Freundschaften, ja, wenn man jung ist, man hat Freunde, man geht aus, man trifft sich, man weiß schon, das ist wichtig, Freunde. Die beste Freundin ist schon in jungen Jahren wichtig. Und dann gibt es aber so Phasen im Leben, bei mir war das so zwischen 40 und 50, wo man auch nicht so schöne Sachen erlebt und wo man plötzlich merkt, das sind Menschen, denen kann man sich zumuten. In allem. Ja? Also der besten Freundin kann man bei Liebeskummer 100-mal denselben Text sagen und da ist wer, der nicht sagt, ich kann es nicht mehr hören, sondern der es immer noch erträgt. Und das ist viel, wenn man solche Menschen hat in seinem Leben.
Wie bist du? Hast du so die eine beste Freundin, die dich dein ganzes Leben begleitet?
Ich habe eine beste Freundin, aber die begleitet nicht mein ganzes Leben, sondern seit Ende der 80er Jahre, als ich beim ZDF gearbeitet habe. Aus der Zeit, die Regina ist das, sie lebt in Köln. Also jetzt lebt sie in Köln. Wir haben dann 6 Jahre gemeinsam gearbeitet. Jetzt leider nicht mehr, weil sie in Köln ist und ich in Wien. Aber wir telefonieren, also in guten Zeiten täglich, in schlechten Zeiten 2-mal die Woche.
Wie, nicht, wenn es euch nicht gut geht, dann...
Nein. Wenn es wenig ist, das okay. meine ich, wenn es wenig ist. Ja, wenn es wenig ist, dann hören wir uns 2-mal die Woche und wenn es irgendwie gerade geht oder so und wenn die Möglichkeit ist, dann hören wir uns auch täglich. Ja.
Ich würde jetzt gern langsam die zweite Seite einleiten und viele sind eben für dich da, so wie du sagst, wenn es dir auch nicht gut geht. Du bist umgekehrt auch ein Mensch, der eine sehr soziale Art hat und für viele andere auch da ist. Und da würde ich gerne einhaken jetzt. Hat das immer nur positive Seiten oder ist da auch was Negatives dabei?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Da ist es ganz wichtig, Balancen zu halten. Ich habe schon bei Help TV viel dazugelernt zu diesem Thema. Jetzt bin ich Ombudsfrau bei der Kronenzeitung, wo ein starkes Team von 5 Menschen diese, was alles an Geschichten, an Anliegen, an Problemen an uns herangetragen wird, mit mir gemeinsam versucht zu lösen oder zu bearbeiten. Also das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ich war in der Schule auch schon Klassensprecherin und Schulsprecherin. Also ich habe offenbar dieses Gen immer ein bisschen gehabt, habe aber da viel lernen müssen dazu. Also man ist dann geneigt, alles zu geben. Gerade bei HelpTV war das eine Seite, die ja, mich dann in den Anfangsjahren sehr belastet hat, wo ich dann auch nicht gewusst habe, ob ich das überhaupt machen kann, wo ich um 4 in der Früh wachgelegen bin und mir gedacht habe, boah, wie kann man in der Geschichte helfen und was könnte ich da tun und gemerkt habe, so geht's nicht. Also ich kann das gar nicht machen, wenn ich da nicht was dazulerne und habe dann schon auch das dazugelernt, was Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, wahrscheinlich von Grund auf lernen müssen, egal ob sie Sozialarbeiter, Krankenschwester, Ärzte, Krankenpfleger sind, dass du nämlich schon auch bei aller Empathie, die du zu einem Beruf gehört und auch zu aller Kompetenz und Kreativität und Hartnäckigkeit, du irgendwann auch eine Jalousie runterlassen musst, wo du sagen musst, so, ich hier und sie dort. Mhm. Sonst geht's nicht, sonst kann man nicht professionell bleiben. Mhm. Und diese professionelle Ebene des Helfens, die ist eine große Balance, die ist aber auch eine wichtige Grenze und die habe ich mir erst über die Jahre arbeiten müssen.
Mhm. Und auch da, aber so ein bisschen im Persönlichen, weil auch für Freundinnen und für Freunde, für die Familie, bist du da, das kenne ich auch aus eigenem Ding. Ich bin auch gerne so wie, ich glaube, die Claudia hat auch in einem Interview über dich gesagt, so der Kummerkasten, so ein bisschen für dich und so würde ich mich auch einschätzen. Und, aber auch da geht es mir so, irgendwo muss ich dann auch meine Grenze ziehen und es gibt dann auch, das habe ich auch gelernt, auch im familiären oder Freundeskreis irgendwo mal auch zu sagen, wenn es mir gerade selber nicht so gut geht, kann ich es auch dir nicht geben. Ich hätte zwar grundsätzlich den Anspruch an mich, für alle da zu sein, aber irgendwo erkenne ich auch meine Energie ist nur begrenzt. Wie geht es dir da damit auch?
Ja, ich finde, da stecken viele Balancen in den Themen. Das ist eine, die du sagst, also zwischen was kann ich geben und wo brauche, muss ich selber tanken. Mhm. Ja, also das ist eine Balance, die man finden muss. Aber im Leben geht es ja eh immer um Balancen. Also insofern, dieses Gleichgewicht gilt ja in ganz vielen Belangen zu kriegen. Das ist eine ganz wichtige. Also dass man gut auf sich schaut, dass man in der Kraft, in der Energie, auch in der Empathie braucht, weil auch die muss sich speisen. Das andere, was ich aber auch gelernt habe bei dem Thema, ist es Altruismus oder ist es Egoismus? Mhm. Also es steckt auch viel in dem Thema, was tue ich, weil es mir gut tut. Ja, also das sind ja durchaus auch eigene Themen, die da oft dahinter stecken, wenn man meint, die ganze Welt retten zu müssen, oft noch bevor die überhaupt eine Ahnung hat, ob sie was braucht. Also da auch wieder eine Balance herzustellen, dass man sagt, ich komme nicht gleich mit Vorschlägen, ich komme nicht gleich mit den Ideen, was man tun könnte, sondern mal die Dinge, auch die Probleme, auch die Sorgen bei demjenigen zu lassen. Im Wissen, dass der weiß, er kann sich an dich wenden. Mhm. Aber oft braucht es auch diesen Schritt erst. Mhm. Lass den mal kommen. Also ich, gerade bei meinen Nichten und Neffen neige ich dazu, dann oder auch bei meinen Geschwistern, so overprotective zu sein und schon alle guten Ideen zu haben, bevor der überhaupt noch A sagen kann. Mhm. Ja? Und auch das muss man lernen. Mhm. Ja, also es kann helfen, auch zu viel sein. Mhm. Es kann das Dasein auch überfordernd sein. Und da muss man auch schauen, was ist mein Anteil und warum tue ich das, weil es mir ein gutes Gefühl gibt.
Das trifft es gerade sehr, finde ich auch. Und auch, wenn man es vielleicht auch dem anderen gar nicht zutraut oder das habe ich dann auch schon gehört, traue mir doch selber zu, auch dass ich das selber kann oder dass ich das selber entscheide und so. Also das, wenn wir, und ich sage jetzt absichtlich wir oder ich halt, dann versuche
so Frauen
zu helfen,
wie wir meinst du,
ja, so
gell?
Frauen ja, wie ja. Wir, so helfen will und glaube, ja, und ich muss und will helfen und so. Und gleichzeitig geht aber ein bisschen die Augenhöhe verloren, vielleicht auf eine Weise, weil ich eben glaube, der oder die braucht jetzt gerade meine Hilfe und kann es alleine nicht schaffen.
Ja, und man glaubt, man weiß, was richtig ist für jemanden. Das steckt ja auch dahinter. Und letztendlich muss man da auch dann wieder einen Respekt vor anderen Lebenswegen einmahnen. Genau. Ja? Also nicht alles, was wir für gut befinden, dass wer berufstätig ist, einen 40-Stunden-Job hat, Karriere macht, weiß ich nicht, Familie hat, das macht, selber wohnt, Sport macht, nicht Sport macht. Das muss nicht gut sein für den oder diejenige. Mhm. Da kann wer sagen, der sagt, ich will überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Ich will einen ganz anderen Beruf machen. Ich will mich ausprobieren. Mhm. Ich will nach Australien reisen. Ich will das Leben ganz anders erleben, als du es lebst. Mhm. Und das braucht dann, finde ich, auch einen, sich zurücknehmen und sagen, ja, es gibt Lebenswege, die sind ganz anders, als ich sie überhaupt verstehen kann. Und die sind aber genauso, die sind genauso legitim.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, was für dich gut ist?
Naja, das mag ich eigentlich auch nicht. Ja, ja, das mag ich eigentlich auch nicht, aber meistens bin ich eh schon schneller. Meistens bin ich eh schon vorher mit dem Vorschlag. Also es kommt relativ selten vor, aber eigentlich ist es ein kleiner Übergriff. Ja. Also ich finde, da darf man auch, ich meine, es ist so schwierig, gerade ich merke das jetzt bei nachfolgenden Generationen, dass die so anders in die Welt schauen. Also ich habe oft das Gefühl, dass ich die Welt nicht mehr verstehe jetzt. Ja. Mhm. Gerade mit Arbeitsmodellen, mit Vorstellungen von Berufstätigkeit, wo ich dann einerseits mir denke, ja hallo, warum will ich nicht 40 Stunden arbeiten, warum nur 20? Also höre ich ganz oft bei Bewerbungsgesprächen zum Beispiel. Und dann denke ich mir wieder, ja, weil die vielleicht das ewige Gehechel ihrer Eltern satt haben und sagen, es hat für mich anders eine Wertigkeit. Also da ist vieles im Umbruch, diese Welt insgesamt gerade sehr, und das beschäftigt mich auch sehr.
Zu Beginn habe ich die zwei Seiten in der Anmoderation eingeleitet mit einerseits der Freiheit, wann du die fühlst und auch wie du mit Sorgen und Ängsten umgehst. Und da würde ich jetzt auch gern darauf zurückkommen. Wie gehst denn du mit Sorgen und Ängsten um? Bist du eher ein Typ, die sie verborgen hält? Hinter den Wolken, jetzt Reinhard May metaphorisch gesprochen, oder die schon hinschaut und da, wenn es um deine eigenen Sorgen geht, auch wenn es weh tut, hinschaut?
Also das versuche ich schon. Ich meine, ich bin eher eine große Zweiflerin, auch eine Sorgenvolle. Also oft mache ich mir Sorgen, wo noch gar keine sind. Also manchmal bin ich dazu voreilig, auch mit Sorgen und mit Traurigkeit. Mach's aber dann eigentlich tendenziell eher mit mir aus. Also ich bin nicht eine, die zu anderen geht und die belastet. Ich habe da so meine zwei, drei Menschen, die mir nah sind, wo ich mich dann auch austausche. Aber so wirklich die letzte Instanz in dem, wie gehe ich es an, wie kann ich es lösen, dass ich es auch für mich habe jetzt, die bin dann schon ich. Also nicht, dass andere mir nicht durch Gespräche zum Beispiel helfen. Ja, also das ist schon was, wo mir dann der Austausch auch hilfreich ist. Das kann im privaten Kreis sein. Ich habe selber noch keine Therapie gemacht, aber ich bin da auch sehr offen, wenn man sich professionelle Hilfe holt, wenn man sie denn braucht. Also das kann es genauso sein. Wichtig ist, dass man einen Input kriegt von außen, wo wer einem Punkte sagt, die man selber, und Perspektiven, die man vielleicht selber nicht sagt, nicht selber sieht. Das kann von überall her sein, und dann muss ich es aber mit mir ausmachen. Das ist wieder dann beim Spazierengehen, oder für mich ist das Schreiben auch ein ganz wichtiges Hilfsmittel. Ich muss oft, wenn ich Probleme habe, und muss ich mir Dinge aufschreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe es aufgeschrieben, also zum Beispiel, wenn ich einen Konflikt habe mit einem Mensch, egal ob das ein Mitarbeiter ist oder sonst irgendjemand privat in meinem Freundeskreis, dann muss ich mir es oft aufschreiben. Und wenn ich es formuliert habe, dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich es. Und dann ist es nur mehr ein kleiner Schritt, es umzusetzen, tatsächlich das Gespräch zu suchen oder tatsächlich ein Mail zu schreiben oder es auch überhaupt wegzulegen und zu sagen, okay, ich habe es für mich formuliert, es ist gut so, ich kann es weglegen.
Damit reicht es auch da vielleicht manchmal, dass es aufgeschrieben hat oder ausgesprochen hat, was auch immer, und dann weglegen. Und dann
ich habe oft schon Dinge, wo ich gerade zum Beispiel jetzt auch bei beruflichen Sorgen oder Sendungen oder Strukturen oder Ärgernissen, wenn ich das aufgeschrieben habe, und oft am nächsten Tag war sprichwörtlich dann eh wieder alles anders. Also es hat meine Idee oder meinen Zugang oder meine Beschäftigung gar nicht gebraucht, aber ich habe es für mich gebraucht. Und das geht mir mit vielen Dingen so. Also wenn ich es formulieren kann, wenn ich es aufschreiben kann, dann hilft mir das sehr.
Ich habe auch gelesen, dass du Angst vor Veränderungen hast. Ist das immer noch so? Und warum machen dir Veränderungen Angst?
Ja, ich hätte gern so, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, da sind wir wieder bei den Spaziergängen am Friedhof. Ja, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht, weil ich nicht loslassen will und damit meine Schwierigkeiten habe. Ich weiß jetzt nicht, ob mehr als andere Menschen, also es ist ja loslassen, neue Wege gehen, loslassen, sich verändern, Abschied nehmen. Das sind ja für viele schwierige Themen. Aber ja, für mich auch. Ich meine, es gibt wenige Menschen, die sagen, wow, super, neu, alles anders. Wir lassen alles liegen und stehen und gehen neu. Gibt es wenige. Also ich kenne mehr die sagen, ah, schade.
Lustig ist das falsche Wort, dass das jetzt so rüberkommt, als würdest du Veränderung mit endlich auch irgendwie verbinden.
Naja, sie zeigt mir eine Spur da, weil es ist etwas zu Ende, wenn sich etwas verändert. Mhm. Ja? Es ist ein Stück des Lebens vorbei, es ist eine Beziehung vorbei, es ist eine Arbeit vorbei, es ist eine Station meines Lebens vorbei, es ist etwas zu Ende. Und das löst in mir das Zu-Ende-Sein aus, dieses Abschiednehmen. Weil oft das Neue, was kommt, das kenne ich ja noch nicht. Da weiß ich ja noch nicht, wie das ausschaut. Das ist noch nicht in mir. Das muss ja erst entstehen. Natürlich, rückblickend könnte ich jetzt sagen, bei vielen Veränderungen, die es gegeben hat in meinem Leben, es kommt ja immer was. Ja?
Und waren es auch schöne Veränderungen.
Und es waren auch schöne Veränderungen, so. Es waren Chancen, es waren Beziehungen, es waren neue Lebenswege. Es hat jede Weggabelung und auch jeder Abschied hat ja tatsächlich, es ist immer wieder eine Tür aufgegangen. Aber nicht gleich und nicht im Moment. Also da gab es schon auch Phasen, auch beruflich, wo ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Und das waren dann durchaus auch, natürlich, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, waren es wichtige Veränderungen, weil sie zu was anderem geführt haben. Aber das ist im Rückblick. Im Moment und wenn man nach vorne schaut, war das nicht immer lustig, wenn man nicht weiß, geht es weiter, geht es gar nichts weiter, was mache ich jetzt? Das sind ja auch bittere Momente. Aber im Rückblick waren es wichtige Veränderungen.
Wichtige Lehren auch dann daraus, die man manchmal dann zieht, gerade auch durch die schweren Zeiten und so, das thematisiere ich eh auch immer wieder in dem Podcast. Ja. Aber wie du sagst, halt leider oft erst im Rückspiegel.
Ja, es heißt, man kann das Leben erst im Rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Ja. Und da ist schon was Wahres dran, also an dieser Polarität zu wachsen. Aber auch, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, sozusagen im Vertrauen zu sein, dass es gut sein wird am Ende des Tages. Das ist schwer. Also ich bin jetzt nicht so mit großem Selbstvertrauen ausgestattet und da immer wieder gut ins Vertrauen zu kommen und zu sagen, okay, es tut zwar jetzt weh und ich weiß zwar nicht weiter, aber es wird. Mhm. Ja, das sind Prozesse, die ich kenne.
Es ist so erstaunlich, dass das eben darauf Vertrauen dann letztendlich auch so schwer ist, obwohl es uns das Leben schon so oft bewiesen hat, dass es dann so ist und dass wir uns ein Stück weit schon zurücklehnen könnten und darauf vertrauen könnten. Und trotzdem ist es so schwer, das Vertrauen, gerade wenn es um so wichtige Dinge geht, finde ich. Wie eben.
Ja, ich denke, da sind Menschen auch unterschiedlich ausgestattet damit. Mhm. Also das sind sicher auch frühkindliche Geschichten, die da mitspielen. Also ich bin jetzt kein Psychologe und kein Therapeut, ich kann das jetzt nicht genau analysieren. Aber man weiß ja, dass diese ganz erste Zeit, die ersten Monate, die ersten 3 Jahre da ganz wichtig sind, ob man in dieses Urvertrauen zum Leben gegenüber kommt oder nicht. Und deswegen hat da auch jeder eine andere Ausstattung.
Und das schaffst du auch dann zu akzeptieren und zu sagen, da habe ich einfach eine andere Ausstattung?
Naja, es gibt ja immer dann auch noch ein Stück, wo man das immer selber gestalten kann. Ja, also die Grundausstattung, die man ins Leben mitbekommt, sei es genetisch oder sei es dann auch durch das Aufwachsen und die ersten Jahre, das ist schon sehr prägend und das ist dann schon sehr viel. Aber es gibt dann noch ein großes Stück, ich würde mal sagen ungefähr die Hälfte, wo man schon selber gestalten kann. Und diese Hälfte, die gehört dann schon lustvoll mir.
Irgendwann sind dann mal nicht mehr die Eltern schuld, sage ich so mit einem Freund im Spaß immer wieder.
Ja, das finde ich ist aber auch ein ganz wichtiger Satz. Ja. Also dass man, ich meine, es gibt Lebenssituationen, ich bin glücklich und behütet aufgewachsen, habe eine schöne Kindheit gehabt und eine tolle Familie. Das ist schon viel und da kann man dann leicht frech sein. Ja, also es gibt Lebenssituationen und das kenne ich auch natürlich aus meiner beruflichen, aber auch aus privaten Situationen, wo ich mir denke, boah, da musst du schon mal durchkommen, heil und gesund. Also da kann man dann, ist es oft natürlich fast zynisch, wenn man sagt, ja, jetzt mach deinen Rucksack frei und sagt, die Eltern sind nicht schuld. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Grundsätzlich muss man, glaube ich, und das heißt wahrscheinlich dann erwachsen sein, irgendwann sagen, ich mach meinen Rucksack leer und jetzt bin ich.
Ein Thema, und ich traue mir das jetzt einfach auch anzusprechen, weil es mich auch sehr beschäftigt und deshalb glaube ich auch, dass wir zwei uns da gut austauschen können, dass du in deiner Jugend auch das Weiblichkeitsthema immer wieder mal hattest. Du sprichst das auch an in Interviews, deshalb erst recht traue ich es mich ansprechen. Vielleicht magst du auch gleich anfangen, inwiefern es ein Thema war für dich und sich es auch verändert hat. Da möchte ich mit dir sehr gern drüber reden.
Naja, das hat bei uns sicherlich was mit der Geschwisterfolge und mit meinen Geschwistern zu tun. Wir sind ja 5 Geschwister insgesamt und die ersten 4 sind Mädchen und der Jüngste ist mein Bruder. Und das heißt, man erahnt daraus den Wunsch meiner Eltern, auch einen Sohn zu haben. Ja. Mhm. Und ja, vielleicht, ich bin die Drittgeborene, also ich bin das Sandwich-Kind und vielleicht wollte ich so den Eltern diese Freude machen, dass ich der Bub in der Familie bin, den es noch nicht gab. Oder vielleicht war es auch nur meine Idee als Kind, ein Gefühl, eine Idee, ein Gedanke, ich weiß es nicht. Die hätten gern einen Buben. Ja? Und vielleicht war es auch ein Teil meines Charakters, dass ich mich einfach da interessiert habe für andere Dinge. Ich habe halt, weiß ich nicht, meinem Papa beim Bauen geholfen und beim Mauern geholfen und Holz gesägt. Und ich habe mich nicht, ich war so nie die Prinzessin.
Wärst du sie gern gewesen?
Ja, es gab einen roten Rock, das war ein Rock meiner Mutter, den wir beim Spielen getragen haben und wer den anhatte, der war die Prinzessin. Und meine älteste Schwester Susi hört das zwar nicht gerne, aber sie hat ihn immer getragen. Und ich war immer der Diener. Das sind kindliche Spiele und wenn man dann drauf schaut, meint man, da ist manches klar. Sie erzählt die Geschichte ganz anders und sie sagt, es war ganz anders. Für mich war es so, aber für mich war es vielleicht so, weil ich auch so war. Ja.
Was und sagt sie, welche andere Seite?
Ja, sie sagt, dass das immer sehr wohl eine Diskussion war, wer den Rock haben will und dass sie den genauso gern beim anderen gegeben hätte und dass das nur in meiner Wahrnehmung so ist und nicht tatsächlich unserer Realität entsprochen hat. Ja, es gibt, sagt eine chinesische Weisheit, immer drei Wahrheiten, meine, deine und die richtige. Und das trifft, glaube ich, bei Kindheitserinnerungen ganz besonders zu. Also sicher hat es einfach auch einen Kern meiner Persönlichkeit getroffen, dass ich bis heute so, ich bin eher lieber buschikos, ungeschminkt in Jeans und Turnschuhen, weil ich mich nicht so wohl fühle oder weil es mir nicht so wichtig ist oder weil es mich auch anstrengt, mich jeden Tag schminken zu müssen, weil ich mit hohen Schuhen nicht gehen kann. Ich finde, es tut einfach alles weh. Und wenn ich dann Frauen, die in hohen Schuhen gehen, frage, sagen die, ja, es tut eh weh.
Und da kann ich nicht mitreden.
Ja, da kannst du nicht mitreden. Du sollst dir auch was ersparen.
Für die Zuhörerinnen, die es heute zum ersten Mal hören, ich sitze im Rollstuhl.
Ja, genau, Miriam sitzt im Rollstuhl. Deswegen, aber du hast du manchmal sicher auch High-Heels an, oder?
Ja,
einfach aus optischen Gründen.
Genau.
Und sozusagen, du musst sie nicht belasten und darfst sie nicht belasten. Und deswegen kennst du diese Farbe des Schmerzes nicht. Und das war mir dann nie so wichtig. Aber natürlich ist es, so wie du angesprochen hast, aus eigener Erfahrung, ist es ein Thema, das einen irgendwie dann auch einholt. Weil man einfach Frau ist und das ja auch, wie soll ich sagen, in Phasen anders erlebt. Also ich bleibe sicherlich Zeit meines Lebens ein buschikoser Typ, der jetzt nicht so großen Wert darauf legt, auf Mode oder Schönheit oder Äußerlichkeiten, weil das einfach ein Teil meiner Persönlichkeit ist, aber ein Teil meiner Persönlichkeit ist auch, dass ich Frau bin.
Unbedingt, und ich frage mich auch, wie du das erzählst. Das, für mich kommt da ein bisschen so dieses Werten auch rüber, weil was ist denn schön, diese Natürlichkeit, die du hast zum Beispiel. Ich würde auch gar nicht das Burschikose oder so, das es klingt fast so ein bisschen eher wertend.
Ja, ich habe das, und das sollte man heute natürlich richtigerweise eigentlich immer sozusagen in Anführungszeichen setzen. Ich spreche da von Schönheitsidealen, mit denen ich vielleicht noch aufgewachsen bin, wo aber heute vielleicht, ich habe eine leise Hoffnung, wenn ich dann wiederum alle Influencerinnen dieser Welt sehe, dann habe ich sie eh wieder nicht. Vielleicht es eh andere Ideen gibt oder auch ein anderes Bewusstsein dafür in jedem Fall. Aber ich habe gerade kürzlich in diesen Tagen einen Artikel gelesen, dass irgendwie die künstliche Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz, dass eine schöne Frau ermittelt wurde. Mhm. Also was die da vorschlägt.
Ja, und?
Naja, es waren halt genau das, was das Schönheitsideal, das wir seit Jahrzehnten kennen, teilweise auch bekämpfen oder zumindest hinterfragen. Mhm. Man muss es ja gar nicht bekämpfen. Mhm. Es gibt ja auch Frauen, für die das richtig und wichtig ist. Mhm. Also ich will da ja gar nicht werten. Aber gerade wenn ich in den sozialen Medien sehe, wie doch diese Möglichkeit der Bearbeitung und der Selbstoptimierung, wie viel das jungen Mädchen nimmt, wie früh da einfach Klischees und klischeehafte Bilder bis hin zur Korrektur, die in den sozialen Medien halt ein Pinselstrich ist, im richtigen Leben dann Schönheitschirurgen, die da ran müssen oder ran sollen, dann macht mich das schon auch sehr traurig, weil ich das Gefühl habe, sie nehmen sich so viel von ihrem Leben und von ihrer Schönheit und von ihrer Persönlichkeit.
Du sagst es. Und ist es so, dass es dir aber jemals diese Schönheitsideale, mit denen ich auch aufgewachsen bin und die ich nach wie vor auch so fühle und erst recht als Frau im Rollstuhl und so, also diese Weiblichkeit, das war für mich auch immer wieder ein Thema, hat dir das Druck gemacht, gerade auch wenn es um Männer ging oder wenn um Stichwort Selbstliebe und wenn es so, du nickst jetzt.
Naja, mir hat der Druck, es war natürlich im Beruf auch ein Thema einfach. Mhm. Ja, also ich meine, die Medien sind ja ein wichtiger Player, wenn es um diese Schönheitsideale geht. Und in der Zeit, in der ich angefangen habe, war das noch anders. Heute sind einfach viele tolle Frauen, die dick und dünn und klein und groß und im Rollstuhl oder gehend oder wie auch immer ausschauen, Gott sei Dank in den Medien. Das heißt, dieses Bild ist einfach diverser und das ist gut so. Das hat es, wie ich begonnen habe, noch nicht gegeben. Da war schon klar, dass Frau sehr schlank und möglichst zierlich und schön und stark geschminkt und eine enge Taille und einen kurzen Rock anhaben soll. Mhm. Und dieses Bild oder diese Erwartung, die hat mir schon Stress gemacht, weil dem konnte ich schwer entsprechen. Die Versuche gab es durchaus. Also es gibt von mir, wenn man das Archiv durchforstet, ganz jämmerliche Versuche, auch diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Und ja, irgendwie war es dann immer...
Es war von außen?
Naja, schon von außen. Es war jetzt nie jemand, der gesagt hat, du musst einen Minirock anziehen, wenn du moderieren willst. So war es nie. Aber man sieht halt dann die Frauen, die moderieren und die ziehen sich so an. Es gehört dann so, ja, in der Idee. Also Erwartungshaltungen werden ja vielfach geprägt. Nicht nur durch unmittelbare Bezugspersonen. Da war ich jetzt, Gott sei Dank, eigentlich hatte ich großes Glück. Da waren nie jetzt Menschen dabei oder auch nicht Männer dabei, die diese Erwartungen artikuliert hätten. Das gab es nie. Mhm. Was Beziehungen betrifft, glaube ich, wäre ich nie an die gekommen, weil die mich sowieso nie gesehen hätten. Mhm. Gott sei Dank.
Ja. Das ist das Schöne dann. Dass man, und das kommt mit dem Alter, finde ich. So ein bisschen.
Ja, da macht das Alter schon ein bisschen weiser und leiser und gelassener. Das stimmt schon. Aber also ich glaube, also ein Mann, der mir gesagt hätte, was ich tragen soll oder dass ich mich für ihn schminken muss oder weiß ich nicht was, der Ausschnitt größer sein muss, das wäre sich nicht ausgegangen.
Kommen wir weg noch einmal zum Moderieren auch und zu den Sendungen und Selbstzweifel. Du hast große Sendungen, wie du gesagt hast, moderiert. Und gab es immer wieder mal, wenn die Angebote da waren, auch von dir einen Moment des Zweifels, kann ich das?
Immer.
Nach wie vor, oder wie?
Immer. Also das begleitet mich bis heute.
Was? Und
ja, da bin ich beseelt mit einem super Kompagnon, der Peter Notsch, der mein Regisseur ist und auch in der Firma mein Partner, der sozusagen eigentlich mein berufliches Leben lang, und wir arbeiten seit 81 zusammen.
Kiwi TV, habt
ja,
eine
genau,
Firma gemeinsam.
Der mich begleitet und der war immer der gesagt hat, du kannst das, mach das. Hätte ich ihn in vielen Situationen nicht gehabt, wüsste ich nicht, ob ich viele Sachen gemacht hätte.
Wirklich? Mhm.
Also das war in vielen Situationen so. Also es gab auch viele, wo ich mich drauf gefreut habe oder wo das Konzept von mir kam und wo ich Feuer und Flamme war. Aber gerade die Angebote, die es von außen kam, das ist wieder dann das mangelnde Selbstwertgefühl. Da war, kenne ich dieses klassische, kann ich das, bin ich das, das kenne ich sehr gut.
Gibt es was du bereust, letztendlich doch nicht gemacht zu haben? Oder hast du dann alles gemacht?
Das ist... Ja, alles weiß ich jetzt gar nicht. Ja, es gab immer wieder so, nachdem ich sozusagen zwischen Unterhaltung und Information oder zwischen den Stühlen sitze, gab es immer da in diese Richtung, da bin ich eigentlich ganz froh, dass da durchaus auch Menschen waren um mich, die gesagt haben, das bist du nicht so, du bist nicht die große Show, du bist nicht die Showtreppe. Da hätte es schon Verführungen gegeben, die mich aber, glaube ich, große Überwindungen gekostet hätten.
Und gerade weil du die Millionenshow und die erste Frau warst, die Millionenshow, die ist ein internationales Format, moderiert hast, war das so ein Punkt, wo du gesagt hast, kann ich das?
Total.
Ja.
Aber da war die Kathi Zechner, die damals Programmdirektorin war, die diese Idee oder auch diesen Vorschlag hatte, das mir anzuvertrauen, und das war schon viel. Ja. Das war viel und es ist leider nicht geglückt, muss man ja dann ehrlicherweise auch sagen, in zweierlei. Also es war für mich sehr bitter, dass ich dann abgelöst wurde, dann durch ein Casting und den Armin Assinger und wie so oft durch eine nicht so schöne Vorgangsweise, weil man es eben dann aus der Zeitung erfahrt und es einem keiner selber sagt. Die Hintergründe waren natürlich, wenn ich heute drauf blicke, schon ein bisschen länger. Man hat da entsprechende Untersuchungen auch gemacht, wie ja viele Sendungen mit Umfragen begleitet werden. Und da kam schon auch ganz klar raus, dass die Leute in dieser Rolle des Zockers keine Frau sehen wollten.
Wirklich?
Und das war sicher zumindest ein Handlungsstrang, dann zu sagen. Es gab dann auch andere Gründe, die dazu geführt haben, wie ich glaube. Aber das war einer. Und das war einer, der durchaus auch plausibel war. Also wenn dann Menschen einfach oder wenn das Publikum sagt, dieses Zocken, dieses Spielen, das ist eine Eigenschaft, die man eher Männern zugesteht und gibt, ja, dann kann ich da was sehen dran. Ja, ich finde übrigens, dass der Armin das toll macht und super ist in dieser Rolle. Und ich vielleicht eh wirklich nicht so toll war in der Rolle. Vielleicht war es nicht so meine Rolle. Ich habe es wahnsinnig gern gemacht, weil mir dieses Quiz und dieses Spiel mit Wissen einfach sehr getaugt hat. Ja, deswegen habe ich es gern gemacht. Aber das ist eben nur ein Teil dieses Formats und des Erfolgs dieses Formats. Die anderen Teile sind schon dieses Zocken, dieses Spielen, dieses hinters Licht führen, dieses unter Anführungszeichen auch böse sein, ja. Eine Situation ausreizen, das gehört halt alles dazu. Das hat ja viele Facetten, dieses Spiel. Und da will man eine Frau nicht unbedingt sehen.
Glaubst du, dass sich das verändert hat in der Zwischenzeit?
Ich glaube, dass sich es verändert hat und dass es vielleicht dann schon auch noch mal auf die Frau ankommt. Also ich glaube, es gibt schon Frauen, die man dort eher sieht als mich, wo zum mein Bild in der Öffentlichkeit zum Thema eine und andere Seite halt dann schon das ist eher der gefühlvollen, der empathischen, der menschlichen. Das heißt, vielleicht war es jetzt nicht per se nicht keine Frau, sondern vielleicht war ich nicht die Richtige.
Ich muss jetzt mal auf die Zeit schauen, das ist ein Wahnsinn, es ist die Zeit so schnell vergangen. Eins interessiert mich jetzt trotzdem auch noch, es ist so spannend mit dir zu reden. Wie gehst denn du auch um dann mit dem Scheitern, wenn du sagst, du bist dann enttäuscht auch, ist das, welches Gefühl kommt da, wenn eine Sendung weg ist, wenn was auch immer ein Scheitern im Leben ist, ist da auch eine gewisse Scham? Also ich frage deshalb, weil es mich immer wieder mal beschäftigt und ich mich da auch frage. Ich kippe dann schnell ins, ist das jetzt peinlich oder so irgendwie. Kennst du dieses Gefühl auch?
Naja, das hat schon was damit zu tun, in der Welt, in der wir leben, ist Niederlage nicht sexy, sondern wir himmeln die Sieger an, obwohl die Verlierer oder die am zweiten, dritten, vierten, 30. Platz oft die viel spannenderen Menschen sind. Also das ist schon mal die Welt, in der wir leben, die Gesellschaft, in der wir leben. Das hat natürlich letztendlich eine sehr gesellschaftspolitische Facette des Neoliberalismus, der die letzten Jahrzehnte geprägt haben. The winner takes it all. Ja, und auch the winner takes it all an Zuneigung, an Liebe, an Geld, an Sponsoren, an Aufmerksamkeit, an Sendezeit, all das. Und dann kommt man, wenn man Zweiter, Dritter oder Dreißigster wird oder wenn man rausfällt oder wenn man einfädelt oder wenn eine Sendung gestrichen wird, in die Situation, dass man sich fast ein bisschen geniert dafür. Ich habe verloren. Ja, ich bin nur der 30. geworden. Das ist sehr schade. Aber das ist natürlich eine Situation, die schwer auflösbar ist, die nur mit viel Selbstvertrauen auflösbar ist, wo die Medien eine ganz große und eine ganz wichtige Rolle haben, zu sagen, auf wen richten wir die Scheinwerfer? Ja? Wer kommt zum Interview? Ist der 30. nicht genauso spannend, wenn er etwas Spannendes zu erzählen hat? Was ist die Relevanz von Themen? Was ist die Relevanz von Menschen? Das ist doch viel wichtiger. Also ich habe mal, und das finde ich echt fatal, wie ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über dieses Thema, ein Cover gesehen in einer Zeitschrift, da war der Marcel Hirscher drauf. der in der Zeit, wo er alles gewonnen hat. Ja? Und der Marcel Hirscher ist jetzt ein super sportlicher, super erfolgreicher, ein super Typ, der alles abgeräumt hat und alle Herzen sind ihm zugeflogen. Und dann habe ich mir angeschaut, das Cover war retuschiert. Und dann denke ich mal, warum muss ein Mensch, der so schön ist, der so erfolgreich ist, der so viel kann, der so viel Zuneigung bekommt, warum müssen wir es noch schöner machen? Warum reicht es nicht, wie schön er ist? Warum ist es nicht genug? Warum darf er nicht so sein, wie er ist? Und da, das ist schon, finde ich, fatal und da sehe ich meine Aufgabe auch in den Medien woanders. Warum zeigen wir ihn nicht echt? In seinem Erfolg und in seiner Niederlage. Mhm. Warum legen wir uns selbst die Latte so hoch, damit wir dann alle nicht mehr mitkommen?
Ja. Also es ist fast so wie ein bisschen das Doping im Sport für mich so ein bisschen. Das ist so schade, dass es immer wieder mal auch verführt dazu, dass es einige machen, ja, oder vielleicht mehr machen, als wir glauben, weil alles noch höher, schneller, schöner, alles besser höher, sein schneller. Muss.
Und warum muss man super schöne Models noch schöner machen und retuschieren? Ja. Warum dürfen die nicht einfach so ausschauen, wie sie ausschauen? Ja. Also wie pervers ist das auch? Mhm. Warum machen wir alles so unecht erfolgreich und unecht schön, um dann nachher festzustellen, so geht das Leben doch eh nicht. Mhm. Deren Leben nicht und meins nicht. Ja, also lasst uns doch auf einer anderen Ebene treffen.
Das war auch die Idee meines Podcasts, genau diese Gespräche und genau darauf auch auf diese, darauf hinzuweisen, dass es eben nicht alles so schön ist, wie es dann eben am Cover ausschaut. Ja.
Und am Ende zählt aber was anderes. Genau. Ja, und das ist auch diese Gefahr in den sozialen Medien im Moment, wo die Menschen sich ja selber krank machen, wenn sie mitmachen. Ja. Aber wenn man in sich hört, dann sieht man ja, was zählt. Es zählt, haben wir eine gute Stunde. Es zählt, haben wir ein gutes Gespräch. Und das zählt mit Freunden, das zählt mit Kollegen. Es zählen doch dann die Momente, die echt sind. Ja. Und das spürt man.
Was ist das, was du auch als Moderatorin gerade einer Talkshow, wo du ja auch die Redaktion leitest und letztendlich auch entscheidest, wer zu Gast ist, versuchst du da gerade gegenzusteuern und auch mal den 30. einzuladen?
Oder ja, absolut. Absolut. Ja. Ich finde es total wichtig, dagegen zu steuern in den Medien, weil es mir ein Anliegen ist, aber weil es, finde ich, auch gesellschaftlich eine große Bedeutung hat, einfach auch zu zeigen, dass das Glück, dass wir alle anstreben, gleichzeitig immer auch ein Missverständnis ist. Ja, das sieht man ja auch in allen Glücksratgebern. Es ist immer so, es erzählt uns keiner, dass das Leid auch zum Leben gehört und dass der Schmerz und der Verlust auch sein darf. Deswegen will ich auch glücklich sein und schöne Tage haben.
Aber hast du ja auch trotzdem.
Ja, aber ich will auch an den Tagen, an denen es mir nicht gut geht, an denen ich Schmerzen erlebe, an denen ich nicht glücklich bin, an denen was wehtut, an denen ich sehr traurig bin, will ich trotzdem das Gefühl haben, das ist ein Teil vom Ganzen, das ist ein Teil von meinem Leben. Und ja, um wieder beim Spitzensport zu sein, jeder Marcel Hirscher oder alle anderen erzählen uns in jedem Interview, die wichtigsten Momente in ihrem Leben waren dort, wo der Einfädler war oder die Niederlage. Ja, also sie sehen es ja dann. Sie sagen, ja, dann ist es super, wenn ich oben stehe und wenn man wer die Goldmedaille umhängt, das ist eh ein geiles Gefühl. Aber rückblickend sagen sie alle, gelernt habe ich in den Niederlagen.
Genauso wie auch wir jetzt schon heute auch im Laufe des Gesprächs gesagt haben.
So ist es.
Ja. Ich danke dir, Barbara. Es ist wirklich sehr inspirierend und gut. Wir sind noch nicht ganz am Ende, weil neben mir steht noch, oder neben uns, zwischen uns, besser gesagt, steht der rote Kaugummiautomat.
We can do it, ein Pickel drauf.
Genau. Ja,
ein ermutigendes.
Genau. Und Münzen liegen auch vor uns. Mhm. Du drehst an beiden Seiten. In einer Seite sind bunte Kaugummikugeln drinnen. Und in der anderen Seite bunte Zettel. Du nimmst auch den Kaugummi in deinen Mund und beantwortest knatschend die Fragen. Ja. Genau. Du entscheidest bitte, an welcher Seite drehst du zuerst?
Ich, nachdem ich von links nach innen links.
Okay.
Ja.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Oder soll ich erst rausdrehen?
Du kannst gern schon beginnen zu knatschen.
Also, das ist mal ein Kaugummi.
Ein gelber Kaugummi. Hart.
Weil jetzt noch einer kommt, dann muss ich ihn nicht knatschen, oder?
Nein, nein, auf der anderen Seite sind auf jeden Fall nur Zettel drinnen.
Aha. Dann sind wir da. Hoppala, ich muss da reinreden. Das ist der erste Zettel.
Genau, die Fragen.
Soll ich gleich lesen?
Sehr gerne.
Noch nie habe ich nach einem Horrorfilm die Wohnung, das Haus abgesucht. Horrorfilme schaue ich mir überhaupt nicht an. Es war noch nie die Situation. Aber jetzt sage ich mal, nach einem Krimi oder nach Aktenzeichen XY habe ich sicher noch mal geschaut, ob das Haus zugesperrt ist. Ja? Noch nie habe ich einen Knochenbruch gehabt. Nein, habe ich noch nie gehabt. Mhm. Bandeln ohne Ende gerissen, Bandscheibenvorfälle, aber Knochenbruch habe ich noch keinen gehabt.
Und Gips oder so? Gips dann, wenn Bandeln gerissen?
Habe ich schon gehabt, ja. Mhm. Gips habe ich schon gehabt. Mhm. Noch nie habe ich absichtlich ein Behinderten-WC benutzt. Habe ich schon benutzt.
Wirklich?
Selbstverständlich.
Warum?
Ja, wenn weit und breit keiner ist und das Klo ist nicht frei.
Also, die anderen Klo sind nicht frei.
Ja. Okay. Also ich schaue schon immer, ob es jemand braucht. Also so viel schon. Aber wenn kein Mensch da ist, der das benutzt, der das gerade brauchen kann, warum nicht? Noch nie habe ich für eine deutlich ältere oder jüngere Person geschwärmt. Deutlich älter habe ich sicher schon für viele geschwärmt. Also da gibt es viele.
Reinhard May, oder?
Sportler, Sänger, deutlich jüngere auch. Also geschwärmt, das ist geschwärmt. Ja, geschwärmt. So, dass ich finde, den finde ich richtig gut. Gibt es bei älteren und jüngeren.
Aber einen oder fällt dir jetzt nicht an, so eine Schnitte?
In meiner Jugend habe ich für Hansi Hinterseher geschwärmt.
Den hast du wahrscheinlich auch schon oft interviewt, oder?
Nein.
Wirklich?
Ich habe ihn schon interviewt, aber nicht oft. Ich habe ihn in meiner Sendung noch nicht gehabt. Der ist schwer zu kriegen. Aber das ist ein gutes Ziel, das du mir gerade steckst.
Das wird...
Noch nie habe ich daran gedacht, auszuwandern. Noch nie. Ich habe Heimweh. Noch nie habe ich mehrere Tage im Krankenhaus verbracht. Habe ich schon, leider. Noch nie habe ich vor einer großen Menschenmenge Karaoke gesungen. Eine große Menschenmenge, halt ein paar Party oder so. Aber ich habe schon Karaoke gesungen. Noch nie habe ich aus Höflichkeit etwas gegessen, obwohl es mir in Wahrheit nicht schmeckte. Das habe ich schon gemacht. Noch nie habe ich zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Lachkrampf bekommen. Das habe ich auch schon gehabt.
Erinnerst du dich da an eine bestimmte
Situation? Ja, Klassiker. Ich erinnere mich überhaupt so schlecht. Aber das gab es Klassiker. Also gerade bei Fernsehsendungen oder bei Aufnahmen, bei Aufzeichnungen, gibt es klassisch diese Situationen, wo irgendeiner lacht oder was sagt und man weiß eigentlich irgendwas Blödes, was gar nicht lustig ist. Und dann hört man einfach nicht mehr auf zu reden, zu lachen.
Und das sind aber oft schon auf die Szenen, die dann bei Willkommen Österreich oder anderen Sendungen landen und auch
ja, ich spiele noch andere Sachen.
Gibt's da was?
Also ich spiele gerne. Also wir werden gerne wahrgenommen, egal ob die Gesprächssendung oder Stöckel Live, wenn es um Gesundheitsthemen gibt. Da spielen sie gern, weil sie davon leben, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen. Und das eignet sich dann besonders gut.
Wie geht's dir damit?
Aber ja, gut. Finde ich total witzig. Ich finde die beiden einfach so gut, weil sie so einen trockenen, klugen Humor haben. Und da finde ich super, wenn sie einen verarschen. Das darf sein.
Ist vielleicht fast so eine Ehre, finde ich so, oder?
Ja, eigentlich ja.
Das Handy drehe ich jetzt ab. Barbara, jetzt sind wir wirklich am Ende der Podcast-Aufzeichnung. Ich danke dir.
Ich danke dir. Das war ein sehr gutes Gespräch. Danke dir für großen Respekt vor deinem Blick auf die Welt, vor deiner Vorbereitung und vor deinem Tun.
Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke.
Danke dir.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.